ARD. Ein Mann liegt zusammengekrümmt auf dem Boden. Er stöhnt. Überall ist Blut. Am Tisch daneben sitzen mehrere Männer, die trinken, rauchen, lachen. Und ab und zu steht einer aus der Gruppe auf. Auch ein kräftiger Typ mit Stahlkappen an den Schuhen. Der tritt, schlägt oder sticht auf den Mann am Boden ein. Danach kehrt er jedes Mal zurück in die gesellige Runde. Für den nächsten Schluck.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meiner Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madl.
Genau, dem Mann, der viele Fälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat. Was tun wir hier? Wir schauen auf wahre Verbrechen aus Berlin und Brandenburg noch einmal zurück. Und all diese Podcasts können Sie noch einmal nachhören in der ARD-Audiothek.
Heute geht es um einen Fall, der eigentlich alle, die damit zu tun hatten, noch immer fassungslos zurücklässt. Ein Doppelmord, der tief in menschliche Abgründe führt.
Und zwar nicht nur wegen seiner Grausamkeit, sondern auch, weil sich herausstellt, dass es um einen regelrechten Lynchmord geht.
Es gibt noch weitere sehr besondere Aspekte, die wir heute besprechen wollen, und zwar mit René Brümmer, der viele Jahre Mordermittler in Frankfurt-Oder war und dort jetzt unter anderem Chef der Kriminaltechnik ist. Wir haben schon einige seiner Fälle hier bei uns im Podcast mit ihm besprochen, auch den Mord an einer Krankenschwester aus Berlin, der zunächst viele Jahre ungeklärt blieb. Und auch unser Fall heute ist für ihn ein Verbrechen, das er nie vergessen wird.
So einen Fall wie den hatten wir bis dato nicht mit solchen Gewaltexzess und auch danach nicht nochmal. Und selbst der Richter hat in seiner Urteilsbegründung gesagt, so was Schlimmeres gibt es nicht.
Also ein sehr harter Fall heute, und der begann für René Brümmer im Jahr 2004, und zwar am Himmelfahrtstag in einem Waldstück gut 30 Kilometer östlich von Berlin in der Nähe von Buckow in der Märkischen Schweiz.
Spaziergänger machen im Wald in der Nähe von Buckow eine grausige Entdeckung. Auf einer kleinen Lichtung stoßen sie auf einen erloschenen Brandherd und finden dort zwei bis zur Unkenntlichkeit verkohlte Leichen.
Die Spaziergänger, das sind zwei Paare, die an jenem 20. Mai 2004, also am Himmelfahrtstag, gut gelaunt erstmal durch den Wald laufen und dann aus der Ferne irgendetwas Schwarzes auf dem Waldboden sehen.
Ja, und sie denken sich nichts Böses, sind eher neugierig und wundern sich, warum hier jemand verkohlte Schaufensterpuppen ablegt, so mitten im Wald. Erst als sie direkt am Brandort stehen, erkennen sie, das sind keine Schaufensterpuppen. Das sind zwar echte Menschen, bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.
Ja, und wer uns jetzt auf YouTube verfolgt, für den zeigen wir jetzt noch einige Polizeifotos, die diesen Fundort zeigen. Die schlimmsten Einzelheiten sind natürlich unkenntlich gemacht worden. Für die Spaziergänger damals ist das auf alle Fälle ein gewaltiger Schock. Sie alarmieren sofort die Polizei und damit auch Mordermittler René Brümmer aus Frankfurt-Oder. Er ist von Tag 1 der Ermittlungen mit dabei und sofort auch gleich mit den Schwierigkeiten konfrontiert.
Na, zunächst hatten wir als Polizei zwei große Probleme. A, wer waren die beiden Verstorbenen? Die Identität war nicht klar. Ohne Identität ist wahrscheinlich eine Klärung gar nicht möglich. Und B, woran sind sie überhaupt gestorben? Sind sie in den Flammen zu Tode gekommen? Wurden sie möglicherweise vorher getötet und dann im Anschluss durch wen auch immer in Brand gesetzt?
Oder aber, auch das ist eine Möglichkeit, handelt es sich vielleicht um einen gemeinsamen Suizid? Für Mordermittler René Brümmer durchaus möglich, denn in der Gegend wird damals ein junges Pärchen vermisst, das zuvor Suizidgedanken geäußert hatte.
Doch ein genauer Blick auf diese beiden verkohlten Leichen lässt diese Variante dann eher unwahrscheinlich erscheinen.
Bei Leiche 1 war ein grobmaschiges Gewebe am Körper vorhanden, was sich nicht einordnen ließ. Also der Eindruck, den die Kollegen hatten, war, dass es möglicherweise ein Teppich war, in dem die Person vorm Verbrennen gewickelt war. Dann war noch auffällig, dass zwischen den beiden verbrannten Personen lag ein Schaufelblatt. Ohne Stiel. Offensichtlich ist der Stiel mitverbrannt. Sollte es jetzt hier vielleicht ein gemeinsamer Suizid gewesen sein. Ja, aber aus welchem Grund soll ein Schaufelblatt dabei gewesen sein? Das macht ja keinen Sinn.
Am Brandort roch es nach Benzin. Vermutlich waren die Körper damit vor dem Anzünden übergossen worden. Doch die Ermittler finden keinen Benzinkanister neben den Leichen. Wäre es tatsächlich ein gemeinsamer Suizid gewesen, dann hätte ja der Kanister irgendwo in der Nähe stehen müssen.
Die beiden stark verkohlten Brandleichen werden dann in die Rechtsmedizin gebracht. Und nach der Untersuchung ist klar, die beiden Toten sind Männer und hier ist ein Verbrechen geschehen. Wer immer die beiden waren, die da verkohlt im Wald lagen, sie wurden umgebracht.
Todesursächlich bei beiden war eine Rauchgasintoxikation. Das heißt, dass die Verstorbenen oder dass die beiden Personen in den Flammen zu Tode kamen. Sie waren noch am Leben, als die Entbrandsetzung erfolgte. Das war für uns eine sehr wichtige Erkenntnis. Was bei Leiche 2 noch dazu kam, war, dass am Hinterkopf ein Impressionsbruch festgestellt worden ist. Das heißt im Prinzip, der Schädelknochen war gebrochen nach innen. Das sprach sehr wohl dafür, dass die Person mit irgendeinem Gegenstand an den Hinterkopf geschlagen worden ist. Wir hatten ja diese Schaufel dort gefunden, wo der Stiel fehlte. Da stand natürlich im Raum, dass die Schaufel das Schlagwerkzeug gewesen ist.
Also eine Leiche mit eingeschlagenem Schädel und die andere wahrscheinlich in einen Teppich gewickelt. Und dann die grausige Erkenntnis, dass beide Männer, beide Opfer noch gelebt haben müssen, als sie angezündet worden sind.
Am Fundort der Leichen kann die Kriminaltechnik dann auch Reifenspuren sichern. Hatte also jemand die Männer mit dem Auto hierher geschafft, dann mit Benzin übergossen und angezündet?
Und wenn das so war, dann muss der Kanister wieder ordentlich eingepackt worden sein, das Auto gestartet und unentdeckt Rückzug angetreten worden sein. 2 Feuertote, 2 Brandleichen mitten im Wald. Für die Mordkommission in Frankfurt-Oder hieß das sofort voller Einsatz.
Es war natürlich für uns schon ein herausragender Sachverhalt, wenn dort plötzlich 2 Personen verbrannt wären, einer mit einem eingeschlagenen Schädel. Und wir haben natürlich von vornherein gesagt, die Sache wollen wir klären. Wir wollen wissen, wer die beiden sind und wer dafür verantwortlich ist. Deswegen sind wir dann auch gleich mit 20 Ermittlern dort eingestiegen, weil wir gesagt haben, was wir am Anfang verschlafen, die Zeit, das holen wir nie wieder auf.
Also 2 Leichenfunde am Himmelfahrtstag, das ist natürlich auch für die Medien sofort ein Thema. So haben die Nachrichtenkollegen bei uns im RBB damals davon berichtet.
Die Geschichte klingt wie aus einem Horrorfilm. Der vergangene Vatertag, viele Ausflügler sind auf Rädern und zu Fuß in Brandenburg unterwegs. Spaziergänger machen plötzlich in einem Waldstück bei Münchehofe in Märkisch-Oderland nahe des Europaradwegs eine grausige Entdeckung.
2 Leichen, verbrannt bis zur Unkenntlichkeit. Dass es sich um 2 Männer handelt, die bei lebendigem Leib verbrannt sein mussten, stellten wenig später Gerichtsmediziner fest. Eine Sonderkommission der Kriminalpolizei ermittelte unter Hochdruck.
Die Polizei in Frankfurt-Oder sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können.
Beide Personen sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und aus diesem Grunde ist die Identität bisher auch noch nicht geklärt.
Und das ist in der Tat ein großes Problem. Das Feuer hat nicht nur die meisten Spuren vernichtet. Die Ermittler wissen noch immer nicht, wer die beiden Toten überhaupt sind.
Und für René Brümmer und sein 20-köpfiges Team ist das keine einfache Aufgabe. Bei Tötungsverbrechen gibt es ja fast immer eine Verbindung zwischen Täter und Opfer. Wenn man weiß, wer die Opfer sind, lassen sich im Umfeld dann auch Menschen mit einem Motiv entdecken. Weiß man jedoch nicht, wer da getötet worden ist, fehlt jeder Ermittlungsansatz. Doch dann machen Kommissar Brümmer und die Rechtsmediziner eine wichtige Entdeckung.
Zunächst aber suchen die Ermittler das gesamte Waldstück bei Münchehofe nach weiteren Spuren ab. Auch ein Hubschrauber wird eingesetzt in der Hoffnung, aus der Luft etwas Besonderes, etwas Auffälliges zu entdecken. Erstmal ohne Erfolg.
Tja, aus der Rechtsmedizin kommen aber mehr Hinweise. Obwohl die beiden Leichen ja stark verkohlt waren, wurden bei der Obduktion ein paar entscheidende Dinge entdeckt.
Zum Beispiel der Fakt, dass die beiden Männer ungefähr 2 Tage vor ihrem Auffinden, also 2 Tage vor Himmelfahrt, gestorben waren. Und dann finden sich noch Anhaltspunkte, die vielleicht bei der Identifizierung helfen können.
Bei Leiche 1, der mit diesen Gewebsanhaftungen, war noch ein Tattoo erkennbar, wobei dieses Tattoo, es ließ sie nicht erkennen, was es war. Man erkannte, das war ein Tattoo, das war einen der Arme des Verstorbenen. Und dieses Tattoo hatten wir auch nochmal nachbearbeitet für die Öffentlichkeitsfahndung. Und bei Leiche 2 war auffällig, dass diese Leiche viele Ringe hatte. Was jetzt für einen Mann zumindest ein bisschen auffällig erschien.
Ja, das sind natürlich Fakten, die man in der Öffentlichkeitsfahndung gezielt einsetzen kann. Ein auffälliges Tattoo am Arm und ein Mann mit jeder Menge Ringe an den Fingern. Zunächst werden alle befragt, die sich in der Gegend, in diesem Wald bei Münchenhofe häufig aufhalten. Also die Menschen aus den umliegenden Dörfern zum Beispiel, aber auch Förster, Jäger oder Waldpächter. Doch niemandem sind solche Männer aufgefallen.
Parallel dazu werden die beiden Brandleichen weiter in der Rechtsmedizin untersucht, einfach deshalb, weil man hoffte, noch mehr finden zu können, um die beiden Leichen identifizieren zu können. Eine Hoffnung gab es nämlich noch.
Wir hatten im Rahmen der Sektion noch festgestellt, dass bei Leiche 1 die Möglichkeit besteht, dass wir vielleicht noch Fingerabdrücke trotz aller Zerstörung sichern können. Wir haben dann aus Eberswalde einen Daktyloskopen einfliegen lassen und der hat sich dann mit der einen Hand, die als geeignet erschien, befasst und hat mit seinen Methoden, die er dort hat, versucht, auch Fingerabdrücke zu sichern, was ihm dann auch gelungen ist. Also wir hatten dann von Leiche 1 tatsächlich wieder erwarten auswertbare Fingerabdrücke. Und die haben wir natürlich dann ins System gegeben, um zu schauen, ob vielleicht diese Person schon mal irgendwie polizeilich angefallen ist.
Ja, und das ist diese Person tatsächlich. Die Fingerabdrücke gehören nämlich zu einem 34-jährigen Berliner, sein Name Mike J. Der hatte in Berlin wegen eines Raubes kurz in Haft gesessen. Das ist auch der Grund, warum seine Fingerabdrücke in der Polizeidatei waren.
Also ein erster Ermittlungserfolg. Allerdings gibt es von Mike J. keine gültige Meldeadresse mehr. Und jetzt lag seine Leiche verbrannt im Wald in der Nähe von Buckow im Osten Brandenburgs. Heißt das vielleicht jetzt, dass die Spur zu den Tätern am Ende nach Berlin führt, dorthin, wo Mike J. offenbar früher mal gelebt hat?
Ja, und die nächste Frage heißt, war das zweite Opfer vielleicht auch Berliner? Und wie kamen die beiden dann nach Brandenburg und wurden dort dann im Wald bei lebendigem Leibe verbrannt? Viele Fragen, aber noch kein richtiger Anfasser, so sagen das Kriminalisten gern. Doch dann meldet sich eine Zeugin.
Kurz danach meldet sich eine Bürgerin und sagte, sie könnte was sagen, wer möglicherweise der mit den Ringen ist. Und zwar Roland K., den nannten alle Rosi, ein Homosexueller dort aus Buckow, beliebte Person eigentlich. Und der hat immer Ringe getragen. Und der wurde seit ein paar Tagen nicht gesehen. Und bei dem wurde seit einiger Zeit noch eine zweite Person mitwohnen, der auch weg ist seitdem. Und das war natürlich für uns jetzt so eine Art Türöffner, dass wir jetzt unsere Person haben und jetzt wirklich einsteigen können, auch ermittlungsmäßig.
Okay, endlich eine konkrete Spur. Für die Mordkommission ist jetzt klar, der eine Tote ist der 34 Jahre alte Mike J., eindeutig identifiziert durch den Fingerabdruck. Und der andere könnte Roland K. sein, 47 Jahre alt und in Buckow zu Hause, nur 4 Kilometer vom Fundort der beiden Leichen entfernt.
Und so wie es aussah, haben die beiden zusammen in Buckow auch gewohnt, in der Werderstraße. Damit haben die Ermittler nicht nur die Namen der Opfer, sondern endlich auch eine ganz konkrete Adresse, an der sie mit ihren Ermittlungen jetzt ansetzen können. Noch einmal Ermittler René Brümmer dazu.
Unsere Problematik war ja, oder unsere Fragestellung, hat dieses Haus möglicherweise was mit dem Geschehen zu tun? Oder gibt es dort zumindest Sachen, die dieses Geschehen, was sich dort im Wald dann ereignet hat, erklären können?
Ja, und könnte das Haus in Buckow vielleicht sogar ein Tatort sein? Endlich kommt Dynamik in den Fall. Die Mordkommission hat jetzt ihren Anfasser und viel zu tun.
Mordermittler René Brümmer lässt nun das Wohnhaus von Roland K. in Buckow durchsuchen. Allerdings darf man sich da jetzt kein schmuckes Häuschen vorstellen. Wer uns bei YouTube als Video schaut, bekommt davon jetzt einen Eindruck.
Die Buckower nennen das Haus damals das Hexenhäuschen. Nur eine Etage, 2 Zimmer, ein Bad und eine kleine Küche. Auf den ersten Blick stellen die Ermittler nichts Verdächtiges fest. Ein paar Möbel, Sessel, eine Couch und ein Tisch. Auf dem Tisch eine Kaffeekanne, Zahnstocher, eine Armbanduhr und eine aufgeschlagene Fernsehzeitschrift.
Dieses Wohnhaus darf man sich jetzt nicht besonders sauber vorstellen. Es macht jetzt eher einen ungepflegten Eindruck. Aber es herrscht kein totales Chaos, also etwas, das auf einen Kampf hindeuten würde. Allerdings, gute Ermittler lassen sich ja von so einem ersten Eindruck nicht täuschen.
Ja, die Kollegen haben natürlich dann weitergeschaut. Wir haben dann Blutspritzer gefunden an Möbelstücken und, was noch sehr interessant war, abgerissene Tapete. Und wahrscheinlich war diejenigen in großer Eile gewesen, die Tapete abgerissen haben oder einfach nur schlampig. Jedenfalls haben sie nicht alles abgerissen und da waren immer noch so Reste, Fragmente von der Tapete an der Wand, wo Blutspritzer zu sehen waren. Und danach fanden sie auch noch eine Schere mit Blutanhaftung und in diesem kleinen Bad waren Eimer, die den Eindruck vermittelten, dass hier irgendwer Blut aufgewischt hat. Also das wurde auch noch gefunden und in der Toilette selbst dicke rötliche Flüssigkeit, die augenscheinlich oder die aussah halt wie Blut, als wenn jemand das Aufgewischte dort entsorgt hat.
Wenn man das jetzt so hört, fragt man sich natürlich sofort, was war da los in diesem kleinen Häuschen? Überall Blut. Und ganz offensichtlich hat anschließend jemand versucht, diese Spuren zu beseitigen.
Aber so dilettantisch, dass die Ermittler daraus dann auch wieder Rückschlüsse ziehen konnten.
Und was die Kollegin dann stutzig gemacht hat, war, dass wir dort Möbelstücke hatten, die an den Füßen unten, die auf der Erde aufliegen, so ein ganzes Stück, mehrere Zentimeter hoch, mit Blut verschmutzt waren. Und der Fußboden aber an sich sauber. Und da gibt es immer so einen Spruch bei uns, keine Spur ist auch eine Spur. Ein Täter, der Spuren beseitigt, legt neue. Eigentlich hätte der Fußboden dreckig sein müssen, er war es aber nicht. Er war picobello sauber. War für uns der Rückschluss, hier lag mal ein Teppich, der jetzt fehlt. Und wir hatten ja von vornherein diese Theorie, dass möglicherweise Leiche 1 in einer Decke oder in einen Teppich eingewickelt war.
Genau, das waren ja, wie wir vorhin schon erwähnt haben, diese Gewebsanhaftungen an einer der Brandleichen. Und offenbar fehlte genau in diesem Wohnhaus dieser Teppich, mit dem der Mensch dann im Wald bei lebendigem Leib verbrannt worden war.
Und auch diese aufgeschlagene Fernsehzeitschrift auf dem Tisch dort in der Wohnung ist eine wichtige Spur. Der Tag, der dort zu sehen ist, könnte der Tattag sein, denn danach hat niemand mehr ferngeschaut. Es ist der 17. Mai 2004, also 3 Tage vor Himmelfahrt, 3 Tage vor dem Tag, an dem die Brandleichen im Wald entdeckt wurden.
Die Kriminaltechniker suchen in dem Wohnhaus nicht nur nach Tatspuren. Sie bringen auch eine Zahnbürste aus dem Bad in die Rechtsmedizin. Und die DNA, die an der Bürste zu finden ist, die passt zu der DNA der zweiten Brandleiche. Und damit ist klar, der zweite Tote ist definitiv Roland K., also der Mieter dieser Wohnung in Buko. Das war bis dahin ja nur eine Vermutung. Und Roland K., den kannte man im kleinen Buko gut.
Also der Grundtenor erstmal, was die beiden betraf, Roland K., sehr angenehmer Zeitgenosse, immer gesprächig, nichts mit Gewalt und homosexuell. Ob der andere, der Merk J., ein Partner von ihm war, so richtig vermochte es keiner zu sagen, das wusste man nicht. Und aber ein beliebter Ort, auch wenn er jetzt der Trinkerszene so ein bisschen zugehörig war, aber er tat niemandem was Böses und war eigentlich gern gesehen.
Ja, und jetzt dieses furchtbare Verbrechen. In Buko ist das Entsetzen groß. Ein sonst eher friedlicher, ein ruhiger Ort inmitten des Naturparks Märkische Schweiz. Entsprechend auch die Reaktionen vieler Einwohner damals.
Der war eigentlich ein ganz lieber, feiner Mann. War zwar Alkoholiker, aber er hat wirklich kein Wort getan. Der ist nirgendwo klauen gegangen, gar nichts.
Man war sehr bestürzt, dass es so weit überhaupt gibt. Man kennt es eigentlich nur aus dem Fernsehen, kann man endlich sagen. Aber so weit in Natura mal erleben, das ist das Wahnsinn, so weit. Kann man sich einfach nicht vorstellen.
Das ist ja eine Schande, ne? Ich sage, dann darf man ja abends gar nicht mehr weggehen.
Begreift keiner, warum, weshalb.
Für Kommissar René Brümmer und seinem Team ist jetzt klar, das Haus, in dem Roland K. und Mike J. gewohnt haben, das ist ein Tatort, genau wie der Ort, an dem die Leichen gefunden wurden. Doch wer hat die beiden Männer so grausam getötet? H. halten wir fest, die Ermittler kennen jetzt die Opfer, die Tatorte und den Tatzeitpunkt. Das heißt, sie können ganz gezielt die Nachbarschaft im Buko befragen und da weiter nach Spuren und Hinweisen suchen.
Und sie werden auch schnell fündig, denn in Buko gab es an diesem 17. Mai, dem vermutlichen Tattag, ein kleines Nachbarschaftstreffen, so mit ein paar Bänken und Würstchen und Bier. Und bei dieser Party tauchen auch vier Männer auf, ein bisschen angetrunken. Sie setzten sich dazu und, naja, dann kam man halt so ins Reden.
Ja, und an dieses Geplauder konnten sich die anderen Gäste noch ganz gut erinnern. Damals hatten sie den Worten aber nicht so viel Bedeutung beigemessen. Ein verhängnisvoller Fehler, wie sich zeigen soll. Denn die Männer hatten immer wieder auch über Roland K. und Mike J., seine Mitbewohner, gesprochen.
In diesen Gesprächen ging es dann darum, dass der Mike J. Wohl in Haft gesessen haben soll wegen der Vergewaltigung. Und damit war man ja gar nicht einverstanden, dass es einen Vergewaltiger in Buko geben würde. Und dann gingen die Personen dann rüber mit der Zielstellung, mal dem Mike J. zu zeigen, wie man in Buko mit Vergewaltigern umgeht. Und dann sind die dann halt in Richtung des Hauses von Roland K. gegangen.
Klar, dass diese vier Männer jetzt in den Fokus der Ermittler rücken, zumal sie in der Region keine Unbekannten sind.
Ja, drei von denen kommen sogar aus der Gegend, aus dem nahegelegenen Müncheberg. Die Gäste bei dem Nachbarschaftstreffen kannten sie und deshalb hat René Brümmer nach kurzer Zeit auch die Namen dieser drei Männer.
Michael G. und Silvio K., als auch der Thorsten S., die waren bekannt dafür, dass sie gewalttätig sind. Die hatten auch so eine personengegebenen Hinweise, so als Warnhinweise für Polizisten, wenn sie die überprüfen, dass sie halt gewalttätig sind. Und insbesondere dann auch, wenn Alkohol eine Rolle spielte.
Besonders zwei von ihnen waren schon häufig mit dem Gesetz in Konflikt geraten, mal wegen Körperverletzung, mal wegen Betrugs, vor allem aber immer wieder wegen Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Führerschein. Vieles davon ist jetzt nicht so ein ganz schweres Delikt, aber Bagatellen sind es auch nicht.
Und vor allem galten sie als gewaltbereit, das haben wir gerade gehört. Deshalb rückt jetzt das SEK aus, das Spezialeinsatzkommando, um die Männer festzunehmen. Allerdings, Überraschung, niemand ist zu Hause.
Wir sind davon ausgegangen, dass die vier abgetaucht sind. Schon am Freitag nach Herrentag waren ja die ersten Pressemeldungen schon zu lesen. Und Samstag wurde es dann auch mehr, sodass wir davon ausgegangen sind, dass die das auch mitbekommen haben und dann halt das Weite gesucht haben, wo auch immer das dann war.
Aber wenn diese insgesamt vier Männer etwas mit dem Doppelmord zu tun haben, dann gibt es ja vielleicht auch Spuren in ihren Wohnungen. Inzwischen gibt es Durchsuchungsbeschlüsse. Und tatsächlich entdecken die Ermittler etwas.
Ja, sie finden in einer Wohnung, und zwar in der von Michael G., Aschereste in einem Mülleimer. Und in diesen Ascheresten dann die Kappen von Stahlkappenschuhen und ein verbogenes Messer. Und kurz darauf, gegen Abend, wird es noch interessanter.
Als wir beim Durchsuchen waren bei Michael G., kam Michael G. gerade mit seinem Mofa vorgefahren und fuhr den Ermittlern quasi in die Arme. Und dann konnte er natürlich gleich sie an eine Wand lehnen, sich durchsuchen lassen. Und das kam für ihn überraschend. Er fährt bei sich auf den Hof, da steht schon die Polizei vor der Tür und war am Durchsuchen. Die anderen drei waren aber weg.
Aber auch nicht mehr lange. Sie wurden gleich am nächsten Tag in einer anderen Wohnung in Müncheberg entdeckt und dann vom SEK festgenommen.
Für Kommissar René Brümmer waren es atemlose Tage. Am Himmelfahrtsdonnerstag wurden die Leichen gefunden, am Montag darauf gab es die erste Festnahme und dann am Dienstag die anderen.
Das war wie so eine Lawine. Wir sind dann am Freitag dann als Ermittlungskommission eingestiegen und immer wenn wir irgendwann nachts gesagt hatten, okay, wir brechen jetzt ab oder am späten Abend, wir machen morgen weiter, dass wir ausgeruht sind, kam wieder irgendwas, wo wir weitergemacht haben. Also ich glaube, in den 6 Tagen Ermittlungskommission habe ich vielleicht 10 Stunden geschlafen, weil wir immer da kam eins ins andere und immer wenn man abbrechen wollte, kam noch was dazu.
Und das ist natürlich anstrengend, klar, aber Alltag in vielen Mordkommissionen, die einen neuen, einen frischen Fall übernommen haben. Denn je schneller Spuren gesichert werden, je schneller Zeugen und Verdächtige gefunden werden, desto größer sind die Chancen, den Fall auch zu klären. Kein Job für Menschen, die auf feste Arbeitszeiten Wert legen.
Klar, das ist auch nicht besonders familienkompatibel, aber es ist eben eine Arbeit, die Energie und Kräfte freisetzt, vor allem wenn man solch furchtbare Verbrechen schnell aufklären kann. Auch der RBB berichtet damals über die Verhaftung der vier Tatverdächtigen.
Alle Beteiligten entstammten dem Milieu. Arbeitslos, wohnungslos, hoffnungslos, sagt die Polizei. Zwei der Täter sind bereits wegen Körperverletzung oder auch Diebstählen aktenkundig geworden. Trotzdem ist es von besonderer Brutalität, dass die Täter ihre wehrlosen Opfer anschließend in einem Wald verbrannten.
Es ist ein Tötungsverbrechen, das ist mit Sicherheit anzunehmen und in seiner Grausamkeit kaum zu überbieten. Also derartige Bilder und derartige Erfahrungen haben unsere Kriminalisten auch noch nicht so oft machen können.
Ja, hört sich ja erstmal alles danach an, als wenn alles klar wäre, oder?
Ja, aber ganz so einfach ist es doch nicht, Elli.
In der Tat. Denn zwei der Verhafteten geben zwar zu, dass sie Mike J. geschlagen und getreten haben, weil sie ihm vorgeworfen haben, mal ein Vergewaltiger gewesen zu sein. Aber die Unmengen von Blutspuren in der Wohnung von Mike J. und seines Freundes Roland K. lassen sich so nicht erklären.
Und die Verdächtigen versuchen jetzt in den Vernehmungen, sich gegenseitig die Tat in die Schuhe zu schieben und sich selbst so zu entlasten. Einer der Männer verweigert auch zunächst komplett jede Aussage. Und die beiden, ja mutmaßlichen Haupttäter, behaupten, die Opfer waren längst tot, als sie in den Wald gebracht und dann dort angezündet wurden. Außerdem waren alle so betrunken, dass man sich an vieles nicht mehr erinnern kann.
Für Mordermittler René Brümmer sind diese unterschiedlichen Aussagen damals ein großes Problem. Denn er muss ja nachweisen, was jeder Einzelne getan hat.
Zeugen, was das Tatgeschehen selbst betrifft, gab es keine. Wir hatten unsere vier Beschuldigten. Und nur von denen konnte im Prinzip dann die Information kommen, was sich ereignet hat. Und wir hatten auf der anderen Seite natürlich ein Spurenbild in der Wohnung, was aber ein Stück weit beeinträchtigt war, weil ja Spuren oder Schritte unternommen wurden, um Spuren zu vernichten. Aber was die reine Tatbegehung betraf, half uns das Spurenbild natürlich auch nur bedingt weiter. Wir waren auf die Aussagen der Beschuldigten angewiesen. Und von der Rechtsmedizin gab es ja auch keine Informationen, ob es über diese oder ob es noch Verletzungen gab, die vielleicht hier eine Rolle gespielt haben können, weil die Leichen halt so verbrannt waren. Also wir brauchten Aussagen. Das war der Dreh- und Angelpunkt.
Tja, aber das mit den Aussagen, das war gar nicht so einfach. Die gab es einfach nicht. Von den vier verhafteten Männern waren drei erwachsen. 29, 35 und 40 Jahre alt. Alle drei waren arbeitslos, hatten diverse Vorstrafen. Alle drei schwiegen auch und beschuldigten sich dann auch noch gegenseitig.
Aber es gab ja doch einen vierten Tatverdächtigen, der war erst 19 Jahre alt und noch nicht vorbestraft und hatte bis vor kurzem noch eine Bäckerausbildung gemacht. Also jemand, der noch nicht gescheitert war, mit einer guten Lebensperspektive. Er kannte die anderen Männer auch erst seit ein paar Wochen.
Man merkte ihm an, dass er sehr wohl unter dem Eindruck des Ganzen stand, was dort passiert ist. Und er hatte auch Angst vor unseren Tätern. Und das merkte man. Also die Kollegen, die ihn anfangs vernommen hatten, die hatten schon das Gefühl, dass er mehr weiß, aber sich nicht traut zu sagen. Und die Kollegen haben mit ihm gearbeitet und wir haben ihm auch die Zeit gegeben. Das ist der, mit dem wir auch die meiste Vernehmungszeit letztendlich auch hatten. Und so, dass er sich dann so Step by Step auch darauf eingelassen hat und uns auch gesagt hat, was sich dort in der Wohnung ereignet hat.
Also da wird der Jüngste aus dem Täterquartett offenbar zum wichtigsten Zeugen. Drei schweigen, einer redet. Was geschah wirklich in dieser Nacht im Mai 2004?
Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, versuchen René Brümmer und sein Team, diesen Tatablauf möglichst genau zu rekonstruieren. Kriminaltechniker, Rechtsmediziner, Mordermittler natürlich und sogar ein sogenannter Opferdarsteller. Die alle kehren mit dem 19 Jahre alten Verdächtigen und ihr Hauptzeugen an den Tatort zurück. Dort soll der 19-Jährige dann Schritt für Schritt erklären, was in der Wohnung passiert ist. Dabei werden seine Aussagen dann auch per Video festgehalten.
Wir beschränken uns jetzt bei der Schilderung des Tatablaufes auf die wichtigsten Punkte und lassen viele Details weg, weil die einfach unerträglich sind, brutal und grauenerregend. Aber für die Ermittler war eine möglichst genaue Aussage des Tatzeugen natürlich wichtig, um zu klären, wer aus dem Täterquartett genau wofür verantwortlich war.
Als erstes stellt sich dann bei der Rekonstruktion heraus, dass der 19-Jährige gar nicht von Beginn an dabei war. Denn als die Männer das Nachbarschaftsfest in Buko verlassen haben, um zum Hexenhäuschen in die Werderstraße zu gehen, also dorthin, wo dieser angebliche Vergewaltiger wohnt, da schicken sie den Jüngsten aus dem Quartett erstmal los, um Fanta und Schnaps zu holen.
Wir kamen als Letzten an die Wohnung und da lag er ja schon, das Opfer ja schon am Boden. Und der war überwältigt von dieser Gesamtsituation. Und was sich dann dort in der Wohnung ereignet hatte, der hatte sich gar nicht getraut, das Haus zu verlassen oder sonst irgendwas zu tun.
Der Mann am Boden war Mike J., der angebliche Vergewaltiger. Sein Freund Roland K., der Hauptmieter der Wohnung, versuchte die Angreifer zu stoppen. Doch er hatte keine Chance. Die beiden Haupttäter, Silvio K. und Michael G., treten abwechselnd gegen den Kopf und Körper ihres Opfers. Michael G. trägt dabei Stiefel mit Stahlkappen.
Und was der 19-jährige Zeuge dann bei der Rekonstruktion erzählt, das ist wirklich verstörend. Denn zwischen diesen Gewaltakten machen die Täter immer wieder eine Pause. Das Ganze zieht sich über Stunden hin.
Also man saß da halt gemeinsam am Tisch. Der ist unser Hauptäter. Man hatte so das Gefühl gehabt, also ich hatte für mich das Gefühl gehabt, einer handelt, der andere trinkt. Und dann tauscht man so. Und dann aber so nach der Maxime, ja, das war hart, was du gemacht hast, aber ich bin noch härter als du. Und das ist dann so peu à peu sich von der Gewaltausübung immer weiter gesteigert hat.
Dem Opfer werden so nach und nach Ellbogen und Füße gebrochen. Es wird auf ihn eingestochen oder eine abgebrochene Bierflasche in den Bauch gerammt und noch Schlimmeres. Wie gesagt, wir ersparen uns alle Details. Fakt ist, Mike J. wurde auf furchtbarste Weise gequält und gefoltert und das über Stunden.
Der dritte Mittäter hält sich da zwar zurück, tut aber auch nichts, um seine Kumpane aufzuhalten oder zu stoppen. Im Gegenteil, er sorgt dafür, dass Roland K., also das zweite Opfer, nicht fliehen und vor allen Dingen nicht eingreifen kann. Roland K. ist da mittlerweile inzwischen verzweifelt, ruft immer wieder, dass die Männer das doch nicht dürfen. Und warum sie das denn alles machen würden.
Und die beiden haben immer wieder erklärt, doch, das ist ein Vergewaltiger. Und ein Vergewaltiger hat kein Recht zum Leben. Das haben sie immer wieder erklärt. Ne? Und er wollte dann auch aus dem Haus raus Hilfe holen. Das hat dann aber einer der Mittäter mit unterbunden, indem er ihn festgehalten hat und wieder zurück auf die Couch buxiert hat.
Ja, und eigentlich unvorstellbar ist, die beiden Haupttäter und die beiden Opfer, die kannten sich. Die hatten schon vorher gemeinsam in genau diesem Haus in Buko gesessen und getrunken und gefeiert. Mit dem Hauptmieter Roland K. waren sie sogar befreundet.
Ja, und was noch fassungsloser macht, diese angebliche Vergewaltigung, die man ja Mike J. vorgeworfen hatte, die hat es nie gegeben. Bis heute weiß niemand, wer dieses falsche Gerücht in die Welt gesetzt hat. Eine falsche Behauptung, mit der sich die Täter übrigens auch vor Gericht noch für diese unglaublichen Gewalttaten rechtfertigen wollten.
Am Ende liegt Mike J. schwer verletzt und blutend und kaum noch bei Bewusstsein am Boden der Wohnung in der Werderstraße. Aber er lebt noch und das ist wichtig, sagt Ermittler René Brümmer.
Also man hatte gesehen, dass das Opfer noch geatmet hatte. Also tot war er nicht. Der Silvio K. kommentierte das aber so sinngemäß so, naja, der ist schon so gut wie kalt. So, und man überlegte sich dann, was man mit ihm macht. Und man kam auf die Idee, wir bringen ihn in den Wald.
Für die Fahrt dorthin organisieren sich die Männer ein Auto und dann noch eine Schaufel in der Nachbarschaft. Sie wickeln Mike J. in diesen Teppich ein und verfrachten ihr Opfer dann in den Wagen. Auch Roland K., der Freund des Opfers, soll dann mitkommen. Sie zwingen ihn einzusteigen und besorgen sich auf dem Weg in diesen Wald dann noch einen Benzinkanister.
Den vierten im Bunde, den 19-Jährigen, den lassen die drei Männer in der Wohnung zurück. Er soll inzwischen die Spuren des Verbrechens beseitigen, gemeinsam mit der Freundin eines der Täter, die mittlerweile herbeitelefoniert worden ist. Die beiden beginnen aufzuräumen, das Blut wegzuwischen und die befleckten Tapeten abzureißen.
Natürlich haben sie später alle gefragt, warum holt der 19-Jährige nicht jetzt wenigstens Hilfe? Er fand später keine Erklärung dafür. Er hatte offenbar Angst vor der Rache der anderen und konnte sich nicht aus dieser Situation lösen. Dabei wäre es unheimlich wichtig gewesen, auch noch in diesem Moment.
Ja, er hätte vielleicht sogar Mike J. Ja. noch das Leben retten ja. können, er lebte ja noch. Zumindest aber das Leben von Roland K., dem anderen Opfer. Denn auch für ihn hatten die Täter das Todesurteil längst gesprochen.
Das andere Opfer erwähnte auch schon in dem Haus, dass es zur Polizei gehen wird. Und erwähnte das nochmal während der Fahrt dort in den Wald. Und deshalb war für unsere beiden Haupttäter auch klar, der muss mit weg, weil der könnte uns ja am Ende belasten. Und dann sind sie halt gemeinsam dort in den Wald gefahren. Und dort hat man die Teppichrolle rausgeholt, abgelegt. Und dann ist das andere Opfer von hinten völlig unvorbereitet erschlagen worden. Oder niedergeschlagen worden und dann halt zu dem anderen gepackt worden, mit Benzin übergossen und angezündet.
Roland K., der noch verzweifelt versucht hatte, seinen Freund ja zu verteidigen und zu retten, er wurde also mit jener Schaufel erschlagen, die später bei den verbrannten Leichen gefunden wurde.
Im Dezember 2004 beginnt der Prozess gegen die Mörder von Buko. Die drei Hauptangeklagten berufen sich vor Gericht auf verminderte Schuldfähigkeit. Wegen des vielen Alkohols wären sie nicht mehr Herr ihrer Sinne gewesen und sie alle hätten auch nur noch sehr bruchstückhafte Erinnerungen an diesen Tattag.
Aber das nimmt ihnen niemand vor Gericht ab, weil die Angeklagten zielgerichtet vorgegangen sind. Erst bei der stundenlangen Folter des einen Opfers, dann beim Verwischen der Spuren in diesem Wohnhaus und schließlich bei der gezielten Beseitigung, dem Verbrennen der Opfer.
Eine entscheidende Rolle dabei spielt das Video, das bei der Rekonstruktion des Tatablaufs in der Wohnung der Opfer entstanden ist, gemeinsam mit dem vierten Tatbeteiligten. Der 19-Jährige wurde im Verfahren zum Hauptbelastungszeugen.
Dieses Video war auch letztendlich dann auch für das Gericht entscheidend, weil das, was er geschildert hatte, so war glaubhaft für das Gericht. Also, dass man im Prinzip auch diese Begehungsweisen, auch wenn sie sich durch nichts irgendwie belegen ließen, auch anerkannt hat. Dieses Video, das ist heute auch noch, wird das noch gezeigt, auch an der Hochschule noch, als wie man Sachen aufhellen kann, auch wenn man keine Spurenlage hat.
Das Gericht verurteilt dann die beiden Haupttäter am 11. April 2005 wegen Mordes zu lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Den dritten Angeklagten wegen Beihilfe zum Mord zu 7,5 Jahren Gefängnis. Und der vierte Mann, der 19-Jährige, dessen Aussage entscheidend bei der Aufklärung er war, der wird nach dem Jugendstrafrecht verurteilt und zwar zu 3 Jahren und 9 Monaten.
An einem der Prozesstage wird auch erzählt, was die vier Männer am Abend nach der Tat getan haben. Man traf sich zum gemeinsamen Fernsehgucken in der Wohnung von Michael G., einem der beiden Haupttäter. Als der Richter fragte, welche Sendung man gesehen habe, war die Antwort: gute Zeiten, schlechte Zeiten.
An der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 2 Wochen gibt es eine neue Folge.
Ja, und da geht es um eine mörderische Krankenschwester, die sich zur Herrscherin über Leben und Tod aufschwingt. 2005 und 2006 tötet sie mindestens 5 Patienten in der Charité in Berlin. Schwester Tod wird sie in den Medien genannt. Der Zufall musste helfen, um ihr auf die Spur zu kommen.
Alle Folgen von Im Visier finden Sie kostenlos in der ARD-Audiothek, überall dort, wo Sie sonst so Podcasts hören und dazu auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Schön, dass Sie bei uns waren. Und ein Gedanke darf gerade heute bei dieser Folge nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch, das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Henno Osberghaus, Redaktion Jörg Simon,
Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.